Onkel Karl, ein biografischer Roman von Jochen Sauvant. Aus dem Kapitel Soldat der Westfront. Hunsrück, 1940. Noch 4 endlose Monate lang üben sie in Baumholder, Tag ein, Tag aus. Währenddessen marschieren die siegreichen Kameraden der Ostarmee in Warschau am Führer vorbei, in stolzen Reihen, Kolonne um Kolonne. An der Westfront wird dann und wann ein französisches Aufklärungsflugzeug abgeschossen oder ein paar elsässische Soldaten laufen zu den deutschen Linien über. Mal kursieren Gerüchte über einen Friedensschluss und die Hoffnung auf Heimkehr keimt auf. Dann wieder heißt es, der französische Angriff stehe unmittelbar bevor. Mehrmals werden sie nachts alarmiert und verlassen feldmarschmäßig das Lager, nur um bei Tageslicht müde und gelangweilt wieder in ihre Baracken zurückzukehren. So regt es zunächst auch niemanden besonders auf, als eines Nachts gegen Ende Januar 1940 wieder einmal die Trillerpfeife durch die Dunkelheit schneidet. »Alarm! Los, los! Runter von den Pritschen! Seesäcke packen und ab damit zum Tross!« Die Fenster mit Decken verhängen, dann erst Licht an. Nach weniger als einer Stunde fliegen die Seesäcke mit der Wechselwäsche und allen Utensilien, die nicht am Mann getragen werden, im hohen Bogen auf den Kammerwagen. »Los, raus geht's! Feldmarschmäßig vom Block antreten! Marsch, marsch!« Das Trampeln von Hufen und das Wiehern der Pferde, als die Fuhrwerke angespannt werden. Das Rumpeln der Kisten, die beim Tragen gegen die Türrahmen poltern. Das Fluchen der Unteroffiziere, denen alles zu langsam geht. Es ist die übliche, archaische Musik dieser abgeschiedenen Männerwelt, die durch einen Schleier von Müdigkeit den Takt schlägt, während Karl und seine Kameraden in die klare Nachtluft hinausstolpern. Es herrscht Frost. Im Eilmarsch geht es die 3 Kilometer zur Verladerampe, schweigend, die Stiefelsohlen knallen auf das Pflaster, Lederriemen knarren, hier und da klappert dumpf ein Essgeschirr. Und dann wächst eine gerade, lange Kante vor ihnen aus der Dunkelheit, schwarz gegen den tiefblauen Nachthimmel. Eisenbahnwaggons. Diesmal scheint es also ernst zu werden. Der zu Boden gerichtete Strahl einer abgeblendeten Taschenlampe weist ihnen den Weg zur Wartezone. Ansonsten nirgendwo Licht, nur vereinzelt rote Lampen als Markierung für die Kutscher. Die Trossfuhrwerke sind bereits aufgefahren, in langer Reihe warten sie vor der Rampe. Helle Wolken steigen von den Nüstern der Pferde auf. »Ho, Nelly, ho!« hört man es rufen, und dann klingt dumpfer Hufschlag auf den Holzbohlen, die zur Ladefläche hochführen. Wieder und wieder geübt ist die Zentimeterarbeit mit den widerstrebenden Tieren doch jedes Mal von Neuem eine Nervenprobe für die Fahrer. Die Zugführer rufen ihre Soldaten gruppenweise aus dem Wartraum ab und führen sie zu den Waggons, deren Türen bereits mit Kreideaufschriften markiert sind. Seitlich abgesetzt auf einem Erdwall zeichnet sich die scharfe Silhouette eines Maschinengewehrs auf Fliegerdreibein gegen den langsam heller werdenden Horizont ab. Die Besatzung reglos mit den Augen zum Himmel. Kaum ein Wort ist zu hören. Wie ein Uhrwerk greift ein Rad ins andere. Das einzige Motorengeräusch kommt von dem ständigen Kommen und Gehen der Melder mit ihren Krädern. Karl liegt in einem Mannschaftswaggon der 3. Klasse. Es ist drangvoll eng mit den Tornistern, Helmen, Gewehren. Die Fenster werden gegen die Kälte geschlossen. Bald schon beschlagen die Scheiben. Es herrscht ein unglaublicher Mief und den Soldaten fallen die Augen zu. Wie aus weiter Ferne dringen von draußen noch einzelne Stimmen zu ihnen durch. Nichts passiert. Wie so oft folgt auf die Hetze übergangslos das Warten. In den unmöglichsten Haltungen werden die jungen Männer vom Schlaf übermannt, eingeklemmt zwischen ihrer Ausrüstung, gegeneinander gelehnt und immer wieder unsanft aufgerüttelt, wenn der Gang für einen Reichsbahner in seiner blauen Uniform oder einen Vorgesetzten freigemacht werden muss. Karl dämmert unruhig vor sich hin, taucht ab, wird wieder aus dem Schlaf gerissen, als sein Nachbar sich aufrappelt und zum Ausgang durchkämpft, vom Fluchen der Kameraden begleitet. Hätte der Blödmann nicht früher ans Pinkeln denken können. Wieder fallen die Augen zu, und als der Nachbar sich seinen Platz zurückerobert, zieht Karl sich nur noch unwillig zusammen wie ein Kind, das nicht aufwachen will. Und dann plötzlich, ohne Vorwarnung, ein Ruck, der alle durcheinander schüttelt. Es geht los. Für einen angstvollen Augenblick wird Karl das ganze Maß seines Ausgeliefertseins bewusst. Wo wollen die mit mir hin? Was wartet auf mich, wenn sich die Waggontüren wieder öffnen? Vielleicht schlummert im Magazin irgendeines fremden Soldaten jetzt schon die Kugel, die meinen Brustkorb zerreißen wird. Die Gedanken lassen sich nicht abschütteln, in der geschlossenen Enge können sie nicht weg, und Karl beginnt hektisch zu atmen. Sein Herz pocht so heftig, das muss doch im ganzen Waggon zu hören sein. Dann verrät ein rhythmisch schneller werdendes Rattern, dass der Zug Fahrt aufnimmt. Nach einem kurzen Aufbäumen lässt er sich zurücksinken. Längst haben andere sein Schicksal in die Hand genommen.